Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Rede von Generalsekretär Cesarei hat die FDP heute ihren Bundesparteitag in Berlin beendet. Cesarei rief dazu auf, Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Gestern Abend hatten die Delegierten einen Leitantrag des Vorstands beschlossen, in dem eine Wende in der Wirtschaftspolitik gefordert wird. Ein Antrag zum Wiedereinstieg in die Atomkraft wurde heute mit knapper Mehrheit abgelehnt.
Zum Abschluss des FDP-Parteitages beschäftigt die Parteispitze eine Debatte über Atomkraftwerke. Delegierte fordern am Morgen, den Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig zu machen. Der Antrag wird knapp abgelehnt. Dennoch will die FDP beim Thema Kernkrafttechnologie offen bleiben. FDP-Generalsekretär Cesarei kritisiert die Energiepolitik der letzten Jahre, damit auch den Atomausstieg.
Damals dachten viele in Deutschland, berauscht vom grünen Zeitgeist, dass die deutsche Energiewende weltweit ein Vorbild sein wird. Heute ist die deutsche Energiewende weltweit ein Vorbild, aber ein Vorbild, wie man es nicht machen sollte.
Viel Zustimmung gibt es hingegen für das beschlossene Konzept zur Belebung der Wirtschaft. In der ARD-Sendung Bericht vom Parteitag erklärt FDP-Chef Lindner, wie er SPD und Grüne in den nächsten Wochen davon überzeugen will.
Wenn alle konstruktiv sind und sie alle daran orientieren, dass es hier um unser Land geht, darum geht, in unserem Land wieder wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, dann bin ich guter Dinge.
Trotz schlechter Umfragewerte vor den Europa- und Landtagswahlen lässt sich die FDP nicht von ihrem Kurs abbringen.
Die Wirtschaftswende hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Hier geht es darum, ganz grundsätzlich unser Land wieder auf Kurs zu bringen.
In den kommenden Wochen wird FDP-Chef Lindner mit SPD und Grünen über deren Konzepte zur Wirtschaftspolitik sprechen. Die eigenen Delegierten hat FDP-Chef Lindner bei seinem Wirtschaftskonzept hinter sich. Anders sieht das allerdings bei seinen Koalitionspartnern aus. Als Finanzminister will er nun sein Wirtschaftskonzept an die Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2025 knüpfen und erhöht so den Druck auf SPD und Grüne, sich mehr zu bewegen.
Die Gespräche von Ampel und Union über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts kommen offenbar voran. Bundesjustizminister Buschmann äußerte sich heute im Bericht aus Berlin zuversichtlich, dass die Parteien schon bald einen gemeinsamen Entwurf vorlegen. Ziel ist es, das Gericht und die demokratische Grundordnung besser vor dem Zugriff extremistischer Parteien zu schützen.
Bislang dringt wenig nach außen. Seit einigen Wochen laufen im Bundestag vertrauliche Gespräche zwischen Ampel und Union über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichtes vor Eingriffen von außen. Im ARD-Bericht aus Berlin zeigt sich Bundesjustizminister Buschmann nun optimistisch, dass bis Mitte des Jahres ein gemeinsamer Vorschlag vorliegt.
Dann könnten wir in einem ganz regulären Verfahren, was ich auch für wichtig halte, die Verfassung darf man nicht übereilt ändern, in einem ganz regulären Verfahren, ohne, sag mal, in die Turbulenzen des Wahlkampfs zu geraten, eine solche Änderung vornehmen.
Buschmann schlägt vor, die Anzahl der Richter und die Länge ihrer Amtszeit im Grundgesetz zu verankern. Beides ließe sich dann schwieriger ändern. Dafür braucht es jedoch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die Ampel ist deshalb auf Stimmen der Opposition angewiesen.
Wir jedenfalls als Opposition wollen möglichst bis zum letzten Tag dieser Wahlperiode auch arbeiten in diesem Bundestag. Auch da, wo die Ampel vernünftige Vorschläge macht, mitarbeiten. Hier geht es aber natürlich um eine Grundgesetzänderung. Da bestehen wir natürlich darauf, dass nicht die Ampel was vorlegt und wir Ja oder Nein sagen.
In dieser Woche gab es erneut Gespräche zwischen Ampelkoalition und Union. Sie gingen in die richtige Richtung, heißt es von den Grünen.
Mein Eindruck ist, die Union hat auch erkannt, dass sie eine ganz wichtige Rolle hat als demokratische Kraft, um das Bundesverfassungsgericht vor Angriffen von autoritären Kräften zu schützen.
Bislang will sich die Union nicht in die Karten gucken lassen. So bleibt unklar, wo beide Seiten noch auseinanderliegen. Handlungsbedarf sehen aber alle Beteiligten. Gelten doch Polen und Ungarn als mahnende Beispiele dafür, wie schnell der Rechtsstaat ausgehöhlt werden kann.
Der Gaza-Krieg hat an US-Universitäten eine Protestwelle ausgelöst. Seit Tagen demonstrieren Studenten und andere Teilnehmer gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Dabei kam es wiederholt auch zu antisemitischen Vorfällen. Die Proteste richten sich nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die Militärhilfe durch die USA. Im Vorfeld der US-Wahl im November gerät dadurch auch Präsident Biden unter Druck.
Die US-Universitäten kommen nicht zur Ruhe. Am Wochenende haben Polizisten wieder pro-palästinensische Camps an mehreren Universitäten geräumt und Demonstrationen aufgelöst. Mehr als 200 Menschen wurden dabei festgenommen. Angefangen hatte der Protest vor anderthalb Wochen hier, an der Columbia University in New York. Seitdem haben sich Dutzende Universitäten im ganzen Land angeschlossen. Viele Protestierende betrachten Israels Militäreinsatz in Gaza als Völkermord. Die Uni muss sich aus allen Unternehmen zurückziehen, die vom Genozid und der Vertreibung von Palästinensern profitieren. Unter die Proteste mischen sich offenbar auch Aktivisten von außerhalb der Unis. Es gibt Berichte über antisemitische Slogans und Vorfälle. Jüdische Studierende fühlen sich nicht mehr sicher. Hier rufen Leute, Zionisten seien nicht willkommen und Zitat, Tod dem jüdischen Staat. Wie viele hier habe ich Angst, dass die extreme Sprache in Gewalt umschlagen könnte. Proteste auch gestern Abend vor einem Pressedinner in Washington, an dem auch Präsident Biden teilnahm. Für ihn könnte die Wut vieler junger Menschen bei der Wahl im November heikel werden. Der Präsident versteht die großen Emotionen wegen des Gaza-Kriegs. Aber wir verurteilen alle Hassreden und Gewaltandrohungen. Die Proteste sind wichtig, aber sie müssen friedlich sein. Schon bald beginnen vielerorts die Semesterferien. Unklar, ob die Universitäten in den USA dann wieder zur Ruhe kommen.
Die Europäische Union feiert in diesen Tagen ein besonderes Ereignis. Vor 20 Jahren traten 10 Staaten bei. Ein politischer Quantensprung für die EU. Etwa 75 Millionen Menschen kamen hinzu. Auch aus den 3 baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland.
Estlands Schüler pauken im Unterricht nicht nur klassischen Schulstoff. Die Jugendlichen wie Elise Leza lernen auch, wie man ein Unternehmen gründet. Die 19-Jährige hat mit Freunden diesen umweltverträglichen Luftfilter entwickelt. Der Verkauf läuft gut und die Abiturientin denkt schon jetzt über die Grenzen Estlands hinaus. Estland ist ein kleines Land, hier leben nicht viele Menschen. Aber es gibt eine starke Unternehmergemeinschaft, die mich sehr inspiriert. Ich will auch internationale Firmen gründen. Die EU macht das viel leichter. Europa, für die jungen Esten wie Elise, Alltag. Dabei war die Osterweiterung der EU keine Selbstverständlichkeit. Mit einer Menschenkette demonstrierten die Balten, damals unter Sowjetherrschaft, für ihre Unabhängigkeit. 1991 war es dann soweit, es folgten umfassende Reformen. Thomas Ilves hat als Außenminister und später als Präsident Estlands den Weg in die EU begleitet. Mit ihr kam der Aufschwung, sagt er. Die Wirtschaftsleistung habe sich mehr als verdreifacht. Ich bin stolz auf dieses Land und auf das, was es erreicht hat. Und vieles von dem ist der Europäischen Union zuzuschreiben. Die EU sei voller Möglichkeiten, findet Schülerin Elise. Und die will sie nutzen. Nach dem Abi will sie im europäischen Ausland studieren.
In Kenia und anderen ostafrikanischen Staaten ist kein Ende der schweren Regenfälle in Sicht. Die Zahl der Toten steigt. Zehntausende haben bereits ihr Zuhause verloren. Die starken Niederschläge werden durch das Wetterphänomen El Niño verstärkt. In Burundi sind bereits mehr als 90.000 Menschen auf der Flucht. In Tansania starben seit Mitte März mehr als 150 Menschen. In Kenia ist gut die Hälfte aller Verwaltungsbezirke von den Fluten betroffen. Vor allem aber die Hauptstadt Nairobi.
In Kenia ist in einigen Gebieten das Wasser zwar erst einmal zurückgegangen, wie hier im besonders betroffenen Stadtteil Mathare in der Hauptstadt Nairobi. Doch die Regierung warnt die Bevölkerung vor noch heftigeren Regenfällen. Nach tagelangem Sturzregen waren vielerorts Flüsse über die Ufer getreten. So eine Katastrophe haben wir hier noch nie gehabt. Häuser sind von den Fluten mitgerissen worden, Menschen sind gestorben, andere sind noch vermisst. Viele wissen nicht, wo sie jetzt hin sollen. Mehr als 130.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Durch die Wassermassen brachen Brücken zusammen, Fahrzeuge kamen von der Straße ab. Mindestens 11 Menschen starben allein in den Fluten des Musfi-Flusses im Süden des Landes. Auch im ostafrikanischen Burundi ist die Lage verheerend. Durch anhaltenden Starkregen trat der Tanganyika-See meterhoch über die Ufer. Seit vergangenem Jahr hat der Regen zugenommen und der Pegelstand ist gestiegen. Der Boden wurde immer mehr durchnässt. Jetzt hat es ein Ausmaß erreicht, das wir nicht kennen. Es ist furchtbar. So habe ich das in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Im benachbarten Tansania starben bislang 155 Menschen. Das Extremwetter in der Region führen Wissenschaftler auf das Klimaphänomen El Niño zurück, das ungewöhnliche Regenmengen verursacht.
3 Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris ist das Olympische Feuer auf dem Weg nach Frankreich. An Bord des historischen Dreimasters Belin durchquerte die Fackel heute den Kanal von Korinth. Er trennt die Halbinsel Peloponnes vom griechischen Festland. Das Feuer wird am 8. Mai in Marseille erwartet. Dort startet dann ein Fackellauf nach Paris. In der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou sind durch einen Tornado mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 wurden verletzt. Etwa 140 Fabrikgebäude sollen durch den Wirbelsturm beschädigt worden sein. Für die 18 Millionen Einwohner Stadt Guangzhou ist es das 2. schwere Unwetter innerhalb einer Woche. Zuvor hatten sintflutartige Regenfälle für schwere Überschwemmungen in der Region gesorgt. Zum Fußball. Im Abstiegskampf in der Bundesliga ist Mainz 05 der erhoffte Befreiungsschlag nicht gelungen. Die Mannschaft kam im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Im ersten Sonntagsspiel hatten sich Borussia Mönchengladbach und Union Berlin torlos getrennt.
Ohne Torhüter Moritz Nikolas hätte Mönchengladbach heute womöglich gar nichts mitgenommen. Die Borussia ganz in Weiß mit einer gefälligen ersten Hälfte. Itakura, die Abschlüsse aber allesamt zu ungenau. Union nur selten gefährlich, dafür aber deutlich näher dran am 1:0. Volland, Nikolas zur Pause. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane nicht wirklich zufrieden. Danach muss seine Elf aber häufiger um nur einen Punkt zittern. Aaronson, wieder Nikolas, Gladbachs Keeper, der Beste seiner Elf. Und wenn er doch mal geschlagen scheint, dann rettet der Pfosten für die Borussia, wieder Volland, Union zum Verzweifeln. Eine gute Viertelstunde vor Schluss vergibt Andra Schäfer dann auch die klarste aller Möglichkeiten für die Gäste. Und so bleibt es im Abstiegskampf für beide heute nur bei einem Pünktchen.
Die Tabelle. Hinter Meister Leverkusen folgen München und Stuttgart, dann Leipzig und Dortmund. Frankfurt auf Platz 6. Bremen ist 10. in der Abstiegszone, Mainz vor Köln und Schlusslicht Darmstadt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 29. April.
In der neuen Woche wird es vielerorts sommerlich warm. Der Sonnenschein kann allerdings durch Sahara-Staub getrübt werden. Heute Nacht gibt es viele Wolken, im Nordwesten und Südosten auch größere Lücken. Vor allem in einem Streifen von Südbaden bis zur Ostsee wird es hier und da nass. Am Tag teils Sonne, teils dichte Wolken, am ehesten im Osten und Südwesten gelegentlich nass. Den meisten Sonnenschein gibt es im südlichen Bayern sowie in Nordseenähe. Im Bergland heute Nacht teilweise nur niedrige einstellige Werte, im Osten dagegen über 10 Grad. An der See und im Westen morgen wieder meist unter 20 Grad, in den östlichen Landesteilen mancherorts sommerlich warm. Es wird noch wärmer, dabei liegt die Osthälfte am Dienstag wieder auf der sonnigeren Seite und auch danach gibt's im Westen und Südwesten stellenweise Schauer und teilweise kräftige Gewitter. Sonst ist es recht freundlich.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um fehlendes Personal und explodierende Kosten bei der Pflege und um die Frage, wie eine Reform gelingen könnte. Außerdem berichten wir, wie der Frost die Weinlese in diesem Jahr gefährdet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.